Jesus, du kennst deinen Jeden unter uns, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Du kennst deinen Jeden, du weißt, wo wir herkommen. Du weißt, wo wir uns augenblicklich befinden. Du weißt auch, wohin wir gehen. Bitte sei du mit uns nun. Wir danken dir, dass nach 14 Jahren wir wieder hier sein können, heute Abend. Du hast es uns geschenkt. Nun bitten wir dich, dass dieser einzige Abend hier zum großen Segen wird für uns alle. Amen. Das Wort, worüber ich reden möchte, finden wir im Amos 4, ein sehr bekanntes Wort. Amos 4, Vers 12. Darum will ich's weiter so mit dir machen, Israel. Weil ich's denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Soweit. Darum will ich's weiter so mit dir machen. Wenn wir das nun hören, dann unwillkürlich fragen wir, wie hat es denn gemacht? Und darum, das greift zurück zum vorigen Vers. Und die vorigen Verse, was bedeutet das? Wenn wir den vorigen Vers lesen, sagt er, ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr waret wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Und so geht das durch das ganze Kapitel bis zum ersten Vers. Da sehen wir immer wieder, wie Gott Israel gerichtet hat. Und hier im ersten Vers sagte, ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte. Und dann sagte Israel, so will ich's weiter mit dir machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, worüber ich reden möchte heute Abend, bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Das A und B. Die Begegnung mit Gott in dieser Welt und dann die Begegnung mit Gott in jener Welt. Also drei Punkte möchte ich kurz anrühren. Gott sagt, so will ich es mit dir weitermachen, Israel. Wie? Die vorigen Verse zeigen uns, wie Gott sie richtete wegen ihrer Sünde. Nun, lieben Freunde, das muss uns ganz klar sein. So wahr es einen Gott im Himmel gibt, so wahr ist es, dass er jede Sünde in ihrem Leben strafen wird. Das muss uns klar sein. Einen jeden unter uns. Und wenn du Prediger bist, ein Pfarrer bist, ein Bischof oder ein Schulkind, wo Gott die Sünde findet, straft er sie. Gott ist ein Gott der Liebe, der Treue, der Güte. Aber gleichzeitig kann er sich selbst nicht verleugnen. Er ist ein heiliger Gott. Und wo Gott Sünde findet, und sei es im Leben eines Teenagers, sei es im Leben eines Politikers, vom Kleinsten bis zum Größten im Volke, wer sündigt, muss wissen, dass Gott die Sünde und ihn wegen die Sünde richten wird. Darum kommen wir nicht herum. Das müsste die ganze Christenheit heute wissen. Und jeder, der sich Christ nennt, Gott richtet die Sünde. Gott wird nie eine Sünde ungerichtet lassen. Ja, kann der eine sagen, ich bin aber Christ. Da wird sie nicht gerichtet. Der Christ wird desto mehr gerichtet, weil er kein Recht hat zu sündigen. Und wer sündigt, ist ungehorsam. Ja, können wir denn sündlos leben? Das ist eine dumme Frage. Ich predige keine Sündlosigkeit. Sünde im Leben eines Christen ist wie ein Absturz des Flugzeuges. Flugzeuge stürzen ab, dann und wann. Sünde im Leben eines Christen ist wie eine Eisenbahn, wie ein Eisenbahnunglück. Zwar auf dem Plan ist kein Unglück. Da heißt es hier in Niedenhausen die Zeit, in Wiesbaden die Zeit, in Hannover die Zeit. Aber es geschieht mal, dass ein Unglück vorkommt. Aber dann heißt es, mit allem Fleiß daran, so schnell wie möglich die Sache in Ordnung zu bringen. Weil wenn das nicht geschieht, kommt das die nächste Eisenbahn und noch ein Unglück. Oder alles kommt zum Stillstand. Oder wie ein Autounglück. Ich wäre verrückt, wenn ich sage, ein Auto kann nicht vom rechten Wege abkommen. Uns gibt keine Autounglücke. Da wäre ich ganz doof. Und genauso ist es, wenn ich sage, der Christ sündigt nicht. Aber keiner bekommt einen Schein dafür und Erlaubnis zum Sündigen. Wenn wir sündigen, kommt die Strafe Gottes über uns, es sei denn, dass wir sofort Buße tun und uns zu Gott wenden. Das lehrt die Bibel ganz klipp und klar. Da kann keiner dran zweifeln. Gott richtete Sodom und Gomorra. Gott richtet die Sünde. Darum dürfen wir die Sünde nie leichtfertig hinnehmen. Darum dürfen wir nie gleichgültig sein in unserem geistlichen Leben. Darum heißt es, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Da ist noch nicht mal die Rede von Sündigen, sondern dass ihr nicht in Versuchung fallet. Schon die Versuchung kann gefährlich sein. Ja, kann einer sagen, aber das ist wohl alttestamentlich. Im Neuen Testament ist das nicht so. So reden kann nur einer, der seine Bibel nicht liest. Und wenn er sie liest, liest er sie wohl mit geschlossenen Augen oder hat kein Gehirn in seinem Kopf. Bei uns in Afrika, sage ich, bei manchen ist das Gehirn hier im Hinten und sie sitzen drauf. Funktioniert nicht hier, da ist nichts. Römer 1, Vers 18 heißt es, Gott offenbart seinen Zorn über alles Ungöttliche. Über alles, was bedeutet alles? Deutsch ist doch ihre eigene Sprache. Pfarrer Lübcke hat mit einer afrikanischen Sprache gesprochen. Vielleicht haben wir da nicht alles verstanden. Was bedeutet alles? Wenn es heißt, Gott offenbart seinen Zorn über alles ungöttliche Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, dann heißt alles, alles. Gar ohne Ausnahme ist nichts ausgeschlossen. Also, das muss uns ganz klar sein, Christ oder nicht Christ. So ist die Sache. Und das ist der erste Punkt für den heutigen Abend. Dass wenn wir sündigen, muss uns das ganz klar sein, Gott wird mich richten deswegen. Und eigentlich geht er so weit, dass er sagt, ich hole die Sünde der Väter heim an die Kinder bis ins dritte und vierte Glied. Nicht nur das Kind, Enkelkind. Und Urenkelkind, bis ins vierte Glied, kann Gott strafen und richten wegen den Urgroßvater. Muss man ernst nehmen. Gleichzeitig freuen wir uns über das Wort, denen, die ihn lieben, segnet er bis ins tausendste Glied. Eine herrliche, wunderbare Sache. Aber das kanzelliert nicht die andere Seite seiner herrlichen Wahrheit. Aber das annulliert nicht die Tatsache, dass er sagt, Israel, und Israel ist sein Volk. Wenn du sündigst, werde ich dich richten. Dann komme ich und werde mit dir tun, was ich mit den Heiden getan habe, zu Sodom und Gomorra. Sünde duldet Gott nicht. Aber wenn Gott richtet, dann beginnt er sogar nicht bei den Heiden, sondern bei den Christen. Denn Petrus sagt, es ist Zeit, dass das Gericht beginne beim Hause Gottes. Es ist Zeit, dass das Gericht beginne beim Hause Gottes. Da beginnt es. Wenn wir uns das klar sind, lieben Freunde, wird das uns etwas schütteln. Dann können wir kein halbes christliches Leben leben. Dann kann unser Christentum keine halbe Sache sein. Dann muss es eine ganze Sache sein. Der zweite Punkt. Bereite dich, deinem Gott zu begegnen. Ich habe gesagt, das sind zwei Punkte. Eine Begegnung mit Gott hier und eine Begegnung mit Gott jenseits des Grabes. Wenn wir keine Begegnung mit Gott hier gehabt haben in dieser Welt und sind zur Umkehr gelangt, dann werden wir auch keine gesegnete Begegnung haben mit Gott im Jenseits. So wie der Himmel. Wenn wir den Himmel hier nicht finden, dann werden wir ihn nach dem Tod gewisslich nicht finden. Den bekommen wir nur da, weil wir ihn hier gefunden haben. Traurige Sache, wenn wir sterben und haben Gott hier nicht gefunden. Ein junger Deutsche, 30 Jahre alt, der nichts von Gott wissen wollte, war in Südafrika und in einem Unglück sehr verletzt. Und ich durfte ihn diese Tage besuchen. Und als ich dort ankam, sagten sie mir, als der deutsche Konsul ihn besuchte, fragte ihn, du sag mir mal, bist du evangelisch oder römisch-katholisch? Er sagt, ich bin nichts. Solche gibt's auch. Ich bin nichts. Vielleicht gibt es solche nichtige Menschen hier auch unter uns heute Abend. Was bist du? Evangelisch, römisch-katholisch, ich bin nichts. Aber dann konnte ein Mitarbeiter mit ihm reden. Und als der Konsul wiederkam, da sagte, sie haben mich gefragt, was ich bin. Nun möchte ich Ihnen sagen, ich bin ein Kind Gottes. Gott sei Dank, dass er solch eine Begegnung hatte. Es war aber schwer, da er musste seine Mutter dabei verlieren. Sie war Christin, aber ähnlich hat seine Mutter viel Not bereitet. Viel Not. Und er selbst war ein Sterbender und ist noch todkrank. Die Ärzte zittern um sein Leben. Und Gott sei Dank, dass sie ihn zum besten Spital bringen konnten in Durban, sonst wäre er jetzt schon tot. Wir haben ja das Paradies bekommen in Südafrika und einige der Zeichen dessen, dass keine Medikamente und keine gute Spitäle mehr gibt. Die Staatsspitäle sind hoffnungslos. Wir sind bald so weit wie in Rumänien und andere Ostblockländer. Aber Gott sei Dank, dass wir dann noch Privatspitäler haben. Und da können Menschen dann geholfen werden. Natürlich, wenn sie nicht versichert sind, dann kostet das viel Geld. Dann sagen sie, ja, vor dem wir die Operation machen, bezahlt 100.000. So ist es. Aber auch unsere leitenden und führenden Männer Südafrikas, wenn sie krank sind, gehen sie nicht zu ihren eigenen Staatshospitälen, sondern zu den privaten. Die wissen auch, was gut ist und was nicht gut ist. Nur schade, dass sie das Gute nicht schaffen können. Wie wunderbar, dass es eine Begegnung mit Gott gibt in dieser Welt. Und wenn wir die nicht gehabt haben, werden wir keine Jenseits haben. Einer meiner Brüder, Söhne, war 14 Jahre alt und eines Nachts hatte er einen Traum. Und als er geträumt hatte, suchte er eine Taschenlampe. Dieser Traum war ihn so lebendig. Er wollte seine Cousins nicht stören. Die waren zu Besuch bei einem anderen Onkel. Und dann stand er auf und suchte eine Taschenlampe und hat das niedergeschrieben. Nächsten Morgen ging er gleich zum Vater und sagte, Papa, Gott hat mit mir geredet. Gott hat zu mir geredet letzte Nacht. Er sagt, ja Sohn, was hat er dir gesagt? Er sagt, Gott hat mir gesagt, mit diesen in deinem Herzen wirst du Gott nicht schauen. Und er sagt, ich wusste gleich, was es war. Die Bibel sagt, selig sind die reines Herzens sind, die werden Gott schauen. Wir werden nur Gott schauen, wenn wir reines Herzens sind. Nicht, wenn wir fromm reden und den Schein haben, das Herz muss rein sein. Und sein Herz war nicht rein. Er war bei der Schule. Da waren einige Jungs, die standen da im Kreis und sprachen. Und dann war er neugierig. Das können ja nicht nur die Mädchen sein, die Jungs auch, die Buben. Lief er hin, er wollte hören, was sie reden. Und dann redeten sie faules Zeug. Und das, was er gehört hat, verließ ihn nicht mehr. Tag und Nacht war dies in seinem Herzen und beschäftigte ihn, bis er sagt, Gott zu ihm redete und sagt, mit diesem in deinem Herzen wirst du Gott nicht schauen. Und er sagte, Papa, bete mit mir, dass Gott mir dieses vergibt, sonst bin ich verloren. Sie gingen auf ihre Knie und beteten. Als sie aufstanden, fiel er den Vater um den Hals. Er sagt, danke, Papa. Ich bin dankbar, dass Gott mir das vergeben hat, weil Gott sagt, ja, wenn wir unsere Sünde leugnen, wird es uns nicht gelingen. Wenn wir sie aber bekennen und lassen, werden wir Barmherzigkeit empfangen. Und dann ging er gleich zu seinen Verwandten und sagt, so, jetzt kann ich sterben. Nun weiß ich, dass ich in den Himmel gehen werde. Ich werde Gott schauen können. Und da Tatsache, nach einigen Tagen, war auf einem Motorrad uns zusammengestoßen mit einem großen Laster und sein Kopf unter die Rede. Können Sie sich vorstellen, wie das war? Die Eltern haben das den nicht erkannt. Die sagten, das ist nicht unser Sohn. Mit dem Kopf unter die Rede. Aber Gott sei Dank, dass er eine Begegnung hatte mit Gott in dieser Welt. Darum haben wir die Zuversicht, dass er Gott schauen wird. Wer aber keine Begegnung hatte mit Gott in dieser Welt und wie der junge Deutsche sagte, ich bin nichts, der fährt lebendig in die Hölle. Aber Gott sei Dank, wenn er denn eine Begegnung mit Gott hatte. Und da konnte er sagen, als der Konsul wiederkam, ich habe gesagt, ich bin nichts. Jetzt möchte ich Ihnen sagen, ich bin ein Christ. Da ist etwas geschehen in dem Leben. Können wir das alle bezeugen heute Abend, die wir hier sind? Hatten wir schon eine Begegnung mit Gott? auf dieser Tournee haben wir zwei Hochzeiten. Eine hatten wir schon, die andere ist am Freitag. Hatten auch schon zwei Beerdigungen. Der Vater eines Predigers ist gestorben und da rief er mich an und sagt: Du, Erlo, ich kann nicht meinen eigenen Vater beerdigen. Ich sage: Ja, aber ich hab's getan. Ja, aber ich kann's nicht. Komm und tu du das. Beerdigungen sind ja eine wunderbare Gelegenheit, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und dann kam noch eine andere Beerdigung. Als wir in der Schweiz waren, ließen sie uns wissen, dass ein Junge mitarbeite, 35 Jahre alt, plötzlich umgekommen ist im Autounglück. Er fuhr mit einem Minibus und dann kam ein Laster in großer Geschwindigkeit, 120, 130, überholte ein anderes Auto und da war er dort. Und so hat diese Laste die einfach und den zermalt. Und das ist der erste männliche Mitarbeiter, der gestorben ist, seit dem Beginn der Erweckung. Gott war uns sehr gnädig in diesen 30 Jahren, dass wir nie ein Unglück hatten, trotzdem wir Zehntausende Menschen transportieren. Aber da geschah das nun. Und dann baten sie mich, und ich hatte auch das Verlangen, dorthin zu gehen, denn dieser Junge, der war mir wie ein Schwiegersohn. Als ich in Russland war, habe ich gelacht. Als wir dort waren, stellte ich ihn immer vor und sagte, das ist mein Schwiegersohn. War sehr dunkel. Einige kennen ihn wohl, der David. Und dann sagten sie, du bist weiß und hast einen schwarzen Schwiegersohn. Wie ist das denn? Sagten mir die Russen. Und das kam so, dass er ein Mädchen geheiratet hat, die wie meine Tochter war. Die war ganz klein und ist die Mutter gestorben. Kurz darauf starb der Vater. Und vor dem er starb, da sagte er, ich gebe dir meine Tochter. Dass sie deine Tochter sei. Das geschieht viel. So habe ich denn viele Kinder. In meinem Haus habe ich 14 Schlafzimmer und noch viel zu klein. Ich habe oft über den Papst gelacht, der 11 Hundezimmer hat in seinem Haus und sagte, das sind viele Räume für einen unverheirateten Mann. Aber nun sage ich, sind wenig. Jetzt verstehe ich auch etwas, wie das ist, wenn da viele Menschen sind. Nun, dieser junge Mann ist am 12. morgens früh verunglückt. Am 10. war er mit einem anderen Mitarbeiter und fuhr mit dem, der ein Mitarbeiter ist beim Radio, nach Durban. Und er sagt, den ganzen Weg hat der David über den Tod gesprochen. Den ganzen Weg hat einen Vortrag gehalten über den Tod, wie es ist, wenn man stirbt. Und wenn man im Autounglück stirbt. Und er sagte ihm, weißt du, einige Menschen sagen, oh Herr, mach es nur mit meinem Ende gut. Die beten nur für den Tod, oh Herr, lass das mit mir gut gehen. Er sagt, nein, man kann so beten, aber da ist etwas anderes. Bete, Herr, mach es mit mir jetzt gut. Jetzt in diesem Augenblick. Bete für dein geistliches Leben und deinen geistlichen Zustand, dass du Tag von Tag zu Tag für Gott lebst, dann wird das Ende kein Problem sein. So, wie nah kann das Ende kommen? Wir können im Auto sein, haben ein Unglück und das Auto fliegt durch die Luft. Und das Gehirn wird zerstreut. Und wir werden zermalt. Aber welch eine Herrlichkeit, wenn plötzlich wir im Himmel erwachen oder sogar im Spital, dann ist Gott mit uns. dann geht's nicht schief. Und er sagt dem anderen jungen Mann, er sagt, du bete um eine Sache, dass du stets und ständig mit Gott in Ordnung bist. Dein Leben muss Tag ein, Tag aus im Klaren sein, im Reinen, Frieden mit Gott, Stunde um Stunde. Bete, dass es jetzt gut ist. Wenn es jetzt mit dir gut ist, dann wird es auch am Ende gut sein. Dann ist das kein Problem. Aber wenn wir nur für den Tod beten und sind nicht jetzt mit Gott in Ordnung, kann es eine gefährliche Sache sein. Ist doch wunderbar, wie Gott uns darauf vorbereiten kann. Bei meinem Abfluch kam dieser David zu mir und sagt, vor dem du fährst, fahr ich dich herum. Hat mich überall auf der Missionsstation herumgefahren. Überall hin. Er sagt, das will ich tun. Ich habe gar keine Ahnung, dass das ein Auf Wiedersehen ist für mich. Aber welch eine Herrlichkeit. Für ihn ist es ja, als ob er entrückt ist. Er ist in der Herrlichkeit. Für die Hinterbliebenen ist es schwer. Und die kleinen Kinder, der Jüngste ist 2,5 Jahre alt, sagte, wo ist mein Vater? Der liebte seinen Vater so sehr. Weil der ist in den Himmel. Und sagte, so, wann kommt er dann wieder zurück? Die Kleinen verstehen es ja nicht so gut. Er sagte, komm, wir gehen da mal hin und holen ihn, unseren Vater. Aber gesegnet sind Kinder, die solch einen Vater haben, und der so in die Ewigkeit gehen kann. Die werden ein geistliches Erbe erleben. Und gesegnet ist die Frau, die für Gott lebt und für Gott wirkt und immer dieselbe ist. Erstaunlich. Und Witwen und Waisen haben ja einen besonderen Platz im Reiche Gottes. Gott sagt, ich bin ihr Gott. Ich bin ihr Vater, ich bin ihr Mann. Jede Witwe sollte geistlich reicher sein als die anderen Frauen. Die haben einen besonderen Platz mit Gott. Natürlich gibt es denn einige Witwen, von denen wir hören in die Bibel, die wollen nur wieder heiraten. Darum geht's und die gehen von Haus zu Haus und afterreden. Das sind schlechte Witwen. Aber die guten Witwen, die sind im Gebet bei Tag und bei Nacht. Bei ihnen ist es eine ganze Sache. Ihr Leben ist eine Vorbereitung auf die Ewigkeit und die himmlische Hochzeit. Was sie als Braut Jesu ihren himmlischen Bräutigam entgegengehen. Damit sage ich nicht, dass eine Witwe nicht wieder heiraten kann. Das kann sie. Sie soll es nicht. Aber wenn Gott sie so führt, dann kann sie. Das sage ich sogar denen, die nicht Witwen sind. Sucht es nicht von euch selbst. Lasst Gott euch führen. Die Bibel sagt, nicht heiraten ist besser als heiraten. Manche, die verheiratet sind, haben einen Strick, nicht nur um ihren Bein, sondern auch um ihren Hals heute. Aber das kann man nicht wieder lösen. Bis der Tod uns trennt, sagt die Bibel. Aber Gott sei Dank, dass er alles neu machen kann. Aber ich sage, aus uns selbst sollten wir das nicht suchen. Das bringt manche Probleme mit sich, wenn Gott sie nicht zusammengeführt hat. Nun, unser ganzes Leben sollte eine Vorbereitung sein zur Begegnung mit Gott. Nicht nur im Jenseits, sondern auch hier. Die Bibel ist da, ist gefüllt mit dem. Wenn wir um Erweckung beten, dann muss da sogar Vorbereitung sein. Wenn wir um Segen beten, muss da Vorbereitung sein. In unserem eigenen Leben. Das müssen wir. Und wenn wir bitten, Herr, wirke du, komme du und wirke über Bitten und Verstehen, dann muss es bei uns beginnen. Vergessen wir die anderen und sagen, Herr, wenn du sagst, mache dich bereit, Israel, dann bedeutet es, dass wir persönlich uns darauf vorbereiten, zu dieser Begegnung mit Gott. Aber wir uns, wenn wir aus dem Leben gerufen werden, und wir haben ja jetzt gesehen, wie das gehen kann. Ich habe von meinem Bruder erzählt, der war 14 Jahre alt. War wie diese, wie alt seid ihr, Söhne, schon? Wie alt sind die? Wie alt seid ihr? 13 und 15. So, eurem Alter. Plötzlich, im Augenblick, waren sie aus dieser Welt. Wir uns. Wenn Gott uns herausruft und wir sind nicht bereit und hatten keine Begegnung mit Gott. Da ist der 30-Jährige. Ich habe schon sehr oft auch hier in Deutschland erzählt von dem englischen Prediger. Wir wissen ja seine Geschichte. Er war bei 4, 5 verschiedenen Gemeinden gewesen. Und kurz vor dem er abtrat, hatte einen Traum. Und als er diesen Traum hatte, erwachte er und fühlte krank. Ihm war nicht wohl nach diesem Traum. Die Frau sagte, lieber Mann, was ist? Wir Männer wachen ja auf und ziehen uns an und was, wissen nicht, wie es mit der Frau ist. Aber die Frauen, die sind anders als wir Männer, anders geschaffen. Die Frau, die merkte, da stimmt etwas nicht mit ihm. Sie sagt, hast du Kopfschmerzen? Sagte, nein. Fühlst du nicht so gut? Nein. Dann ließ sie es, aber nach einer Weile kam sie wieder. Und tat das, was nur was die Frauen so meisterhaft tun können. Immer anhalten. Auf Englisch sagt man nägen. Gibt es ein deutsches Wort dafür? Wenn eine Frau immer wieder kommt und immer wieder einen auf die Nerven geht, was sagt man auf Deutsch? Gibt es solch ein Wort? Wie bitte? Gibt es vielleicht nicht. Gibt es? Natürlich, damit sage ich nicht, dass ein Mann sich nicht auch so benehmen kann. Das bestimmt es. Das gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen. Die Frau, die hielt immer wieder an, schob sie weg, dann kam sie wieder. Schließlich wurde es ihm zu viel, da sagte er, wenn du es denn wissen willst, dann kann ich es dir sagen. Er saß auf seinem Bett. Er sagt, ich bin krank, habe aber keine Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Ich hatte einen fürchterlichen Traum. Ich träumte, dass Jesus vom Himmel herabkam, auf seinem weißen Thron. Zu richten. Er kam als Richter herab vom Himmel. Und er sagt, wir wurden alle entrückt. In einem Nu. Ich sah, wie wir alle in die Luft waren, ihnen entgegen. Aber dann plötzlich, er sagt, ich weiß nicht, was von den anderen geworden ist. Da stand ich ganz allein vor den Richter. Er nannte mich bei Namen und sagt, du, sag mir mal. Wo sind die Gemeinden alle, die du betreut hast? Die 4, 5 Gemeinden. Er sagt, Frau, ich wusste nicht, was zu sagen. Dann sagte er, sag mir mal, wo sind alle deine Sekretärinnen und alle, die in deinem Haus deiner Frau geholfen haben? Hatte viele Kinder und dann kam einige Frauen und halfen immer im Haus mit der Wäsche und mit dem Haus, hat ein großes Haus. Er sagte, ich wusste nicht, was zu sagen. Da sagte, wo ist deine Frau und wo sind deine Kinder? Vom Ältesten bis Jüngsten. Da fragt Jesus, der Richter, diesen Pfarrer, wo ist deine Frau? Wir Männer sind verantwortlich für unsere Frauen. Wir sagen so gerne, ich bin Herr im Haus. Ich bin Herr im Haus. Was für Herren wir wohl sind. In England war ein Mann, ein kleiner Mann. Dem hatte Gott eine große Frau geschenkt. Das gibt's auch. Aber sie war sehr herrisch. Und sie fuhr das Regiment im Haus, hatte die Hosen an. Und eines Tages haben sie sich verkracht und sie hat den großen Besenstiel genommen. Und er ist gelaufen wie ein Hase. Im Haus und dann im Schlafzimmer und das Bett. Und da stand sie und sagt, komm heraus. Er sagt, das tue ich auf keinen Fall. Ich werde dir zeigen, dass ich der Mann im Hause bin. Solche Männer gibt's auch. Und er hat sich nicht gewagt, herauszukommen. Solche Männer gibt es auch. Aber die Tatsache ist dies. Wenn Gott als Richter kommt, sagt der Mann, wo ist deine Frau? Und er sagte, wo sind deine Kinder? Vom Ältesten bis zum jüngsten Kind. Und er sagt, ich wusste nicht, was zu sagen. Und dann sagte Jesus, schau mal zu meiner Linken. Und er sagte, als ich hinschaute, da sah ich eine lange Schlange Menschen. Und eine nach dem anderen stürzte in den tiefen Abgrund. Er sagt, der Schrei, die Not in dem Schrei dieser Menschen. Er sagt, als sie in diesen Abgrund stürzten, sagt, unbeschreiblich war das. Und dann erkannte er sie, eine nach dem anderen, die Vorsteher, Diakonen der Gemeinde, die Frauen, die Jugendlichen, die im Chor sangen. Und dann kam die nächste Gemeinde. Und dann die nächste. Und er sagt, am Ende kamst du, Frau, und die Kinder. Und dann sagte Jesus mir, schließ dich auch dort an. Und als er seine Frau sagt, kippte er um links und starb. Kein Märchen, seine wahre Geschichte. Von einem anglikanischen Pfarrer in England. Wie ist das möglich, dass ein Mensch, ein ordinierter Mann, das ganze Leben predigen kann und fällt ins Verdammnis? Warum? Er hatte keine Begegnung mit Gott. Keine Begegnung mit Gott. Sein Christentum war hier im Kopf, nicht im Herzen. Da waren, sein ganzes Leben war wohl, ich bin nicht römisch-katholisch, ich bin anglikanisch. Aber er konnte nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes. Weil keine Begegnung hatte mit Jesus Christus. Weil Gott eingegriffen hat. Dieser Mann war unbereitet. Unvorbereitet. Die Stunde hat geschlagen, Gott hat ihn gerufen und hat sein Leben nicht in Ordnung gebracht. Gott sei Dank nicht bekannt. Ist nicht gereinigt mit dem Blut des Lammes. Er hat nicht Frieden gemacht mit Gott. Seine gefährliche Sache, aus dieser Welt gerufen zu werden, wenn wir keine Begegnung mit Gott hatten, sind wir verloren für Zeit und Ewigkeit. Und im Jenseits gibt es keine Hoffnung. Da stirbt der Wurm nicht, da wird das Feuer auch nicht gelöscht. Und darum schenkt Gott uns Zeiten, so wie diese, dass wir uns vorbereiten können auf die Ewigkeit. Nun muss ich stoppen. Die Zeit ist dahin. Ist schon 9 Uhr. Nun zum Schluss. Haben wir es kapiert? Registriert? Keine Sünde darf geduldet werden. Sei sie so groß, wie sie wolle, oder so klein, so unschuldig oder so lieblich. Mit Sünde müssen wir brechen. Es gibt keine andere Sache. Und lieben Freunde, lass keine unter uns beschäftigt sein mit einer halben Sache. Wir vergeuden unsere Zeit. Mit einer halben Sache kommen wir nirgendwo hin. Wir bitten um Erweckung, die wird nie kommen. Die kommt nicht von mir, die kommt von Gott. Aber so weit kenne ich Gott, dass er mit einer halben Sache nichts zu tun hat. Weiß ich aus meinem persönlichen Leben. Und die Schrift bestätigt es. Sagt, ihr werdet mich suchen und mich finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Erster Punkt. Und wenn wir das kapieren, dass Gott seinen Zorn offenbart über jede Sünde, dann werden wir vorsichtig sein. Und dann werden wir sagen, oh Gott, aus Gnaden schenk uns, dass wir kompromisslos dir folgen. Und dass wir nie Sünde dulden, sondern mit der Sünde brechen. Die Sünde richtet nur Unheil an. Die Bibel ist das schönste Buch in der Welt. Die sollte unser bester Freund sein. Die Bibel ist ein herrliches Buch. Aber wenn Sünde hineinkommt, trennt sie uns von diesem Buch. Oder dieses Buch trennt uns von der Sünde. Und die Sünde beraubt uns von allem. Von allem. Und denn darum ist es gut, dass wir einen Schlussstrich machen und sagen, Herr Gott, Jesus hat das Mädchen vergeben, die verdammt wurde. Er sagte, wer ohne Sünde ist, schmeiße den ersten Stein. Und da war keine ohne Sünde. Ich habe bei einer Beerdigung neulich, wo ich war, hier in Deutschland gesagt, liebe Freunde, ich kenne sie nicht, wenn hier einer ohne Sünde ist, der bleibe nach der Predigt zurück, den möchte ich gerne treffen, denn ich habe noch nie einen Engel mit zwei Beinen getroffen. Ich würde gerne den treffen, keiner ist zurückgeblieben. Keiner. Darum sagt die Bibel, wer sagt, dass er nicht gesündigt hat, der lügt. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Aber wenn wir denn gesündigt haben, lass uns mit unseren Sünden kommen zum Kreuz. Die ausschütten, auspacken, uns reinigen im Blute des Lammes. Das müssen wir tun. Und so bereiten wir uns dann vor auf unsere Begegnung mit Gott. Sei es hier oder im Jenseits. Wir müssen die Botschaft des Johannes des Täufers zu Herzen nehmen. Das war der Größte, der von Frauen geboren ist, außer Jesus Christus, der von Mann geboren ist. Seine Botschaft war, bereitet dem Herrn den Weg. Was krumm ist, macht gerade. Das Höckerige, Tiefe, gefüllt werden. Was hoch ist, erniedrigt werden. Dass es eine Ebene ist. So bereiten wir Gott den Weg. Es ist nicht nach Gottes Plan, dass unser Leben einmal hoch ist und das nächste Mal unten. Dann fliegen wir und das Nächste sind wir da unten tief deprimiert. Das ist kein Zeugnis für Jesus Christus. Eine Ebene. Dass zur Zeit und zur Unzeit unser Leben strahlt für Gott. Dass wir ein lebendiges Zeugnis haben von der rettenden, befreiende und bewahrende Gnade Gottes. Uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Hier sind wir versammelt vor dein heilig Angesicht. Du kennst einen jeden. Du kennst jedes Kind, jeden Teenager, jede unverheiratete Person, Verheiratete und sogar die Witwen und Waisen. Bitte, lass dein heilig Wort nicht leer zurückkommen. Lehre uns und zeige uns, wie ernst du es nimmst mit der Sünde. Zweitens, die Vorbereitung auf geistlichen Segen und Gottes Gegenwart. In dieser Zeit und dann schlussendlich im Jenseits. Und wirke über Bitten und Verstehen. Nun, Herr, lass deine Gnade mit uns allen sein. Und lass die Liebe Gottes unsere Herzen erfüllen und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der Geist, der heilig ist, uns lehren, führen und leiten. Dass es uns geistlich gut geht und auch mit unserem Ende gut geht. Das schenke Herr.